Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Wir alle müssen uns noch ganz schön anstrengen und Strom sparen, wenn wir es mit der Energiewende ernst meinen und wir tatsächlich den Energieverbrauch bis 2050 auf die Hälfte des Niveaus des Jahres 2008 absenken wollen. Um dieses Ziel zu erreichen, muss an allen Stellen geschraubt werden, auch bei den Rechenzentren. Denn die wachsen nämlich der zunehmenden Digitalisierung sei Dank wie die Pilze aus dem Boden. Doch viele von ihnen, die werden bislang einfach nur mit preiswerten Standardkomponenten aufgebaut, die luftgekühlt wenig umweltfreundlich sind. Peter Welchering, was wird denn in Kreisen der Rechenzentrumsbetreiber und der Ausrüster stärker wahrgenommen? Das Klimaproblem oder das Kostenproblem?
Also das kommt immer darauf an, wo das Rechenzentrum steht. In den USA wird eindeutig das Kostenproblem viel, viel stärker wahrgenommen. In Europa ändert sich das gerade, spielt aber auch immer noch eine Rolle, dieses Kostenproblem. Aber in Europa, da wird jetzt endlich auch etwas stärker über den ökologischen Fußabdruck der Digitalisierung diskutiert. Und dazu gehören eben auch der Energieverbrauch von Rechenzentren und die Umweltbelastung beim Cloud-Betrieb, etwa durch Chemikalien. Und diese Diskussion, die gibt es zwar schon seit längerem, aber die wird jetzt endlich wahrnehmbarer, die wird, wenn man so will, lauter geführt. Und da werden dann auf einmal Techniken wie die Warmwasserkühlung wieder aktuell und attraktiv. Die gibt es schon seit einigen Jahren, aber bisher konnte die sich in den konventionellen Rechenzentren noch nicht so richtig durchsetzen, hatte nicht die richtige Akzeptanz. Und siehe da, bei dieser Diskussion kommt nun heraus, der Energieverbrauch der meisten Rechenzentren lässt sich tatsächlich mit pfiffigen Konzepten zur Kühlung von Prozessoren oder mit dem Zusammenlegen von Speichereinheiten oder mit weniger Netzteilen der einzelnen Komponenten ganz massiv senken. Und durch die Corona-Krise, durch Homeoffice und Homeschooling mit den Anforderungen zum Beispiel an die Internetvermittlungszentren, die ja gewachsen sind, da hat diese Diskussion dann nochmal Fahrt aufgenommen. Und man sieht jetzt, von den Konzepten, die für Supercomputer und für Höchstleistungsrechenzentren entwickelt wurden, um da den Energieverbrauch zu senken, da lässt sich das meiste auf die Rechenzentren anwenden, auf die großen Internetknotenrechner, die ja auch nur Rechenzentren sind, oder auch auf Cloud-Anbieter. Und zwar hinunter bis zu den Spezialanbietern mit ganz kleinen Rechenzentren. Das lässt sich so anwenden, dass da viel einfach übertragen und sofort angewendet werden kann.
Und welche Technologien und Konzepte da schon einsatzbereit, zum Teil sogar an Supercomputern gut erprobt sind und welche große Rolle Warmwasserkühlung hier spielt, das haben wir zusammengefasst.
Rund 3 Millionen Euro im Jahr zahlt das Leibniz-Rechenzentrum in Garching bei München für die Stromrechnung. Dabei gilt der SuperMOOC-Höchstleistungsrechner in Sachen Energieverbrauch als äußerst sparsam. Bisher gilt, je mehr Rechenleistung benötigt wird, desto mehr Strom wird verbraucht. Und das stimmt nicht nur für Supercomputer. Je mehr Videokonferenzen stattfinden, Filme auf Netflix oder YouTube gestreamt werden oder digitale Fotosammlungen in die Cloud geschoben werden, umso mehr Energie ist dort vonnöten. Ein Computer-Rack, auf dessen Servern Videos, Texte und Bilder einer Cloud gespeichert werden, hat eine durchschnittliche Leistungsaufnahme von 90 Kilowatt. In einem mittleren Rechenzentrum, zum Beispiel eines Videodienstleisters, kommen da schnell 2 Megawatt zusammen. Und das hat Konsequenzen, die jetzt stärker diskutiert werden, wie Elizabeth Langer vom Rechenzentrumsausstatter CPC erläutert.
In den letzten Jahren sind die Rechenleistung und sicherlich die Baudichte mit herkömmlicher Luftkühlung wirklich an die Grenzen eines effizienten Wärmemanagements gestoßen. Jetzt, da die Flüssigkeitskühlung immer stärker erwogen wird, können Rechenzentren Energie und Kosten einsparen. Sie haben die Möglichkeit, mehr Rechnereinheiten aufzustellen und sie können den Lärmpegel senken. Wenn Sie jemals in einem luftgekühlten Rechenzentrum waren, dann wissen Sie, dass die Lüfter einen erheblichen Einfluss auf die Arbeitsumgebung haben.
Deshalb setzen Rechenzentrumsplaner und IT-Hersteller auf sparsame Kühlsysteme. Statt der stromfressenden Kältemaschinen verwenden die Entwickler 40 Grad warmes Wasser, um die Rechner auf einer Temperatur von unter 80 Grad zu halten. Die Einsparungen sind enorm, wie Andreas Tomasch vom Computerbauer Lenovo weiß.
Wir glauben, dass die Einsparung Gesamtkostenseite um die 40% sein kann. Wenn man die Stromrechnung mal alleine macht, dann sieht man, dass man für eine Megawattstunde in Deutschland ungefähr zwischen 1 und 2 Millionen je nach Strompreis zahlt, meist näher an den 2 Millionen. Das heißt, alleine, wenn man da 10% Einsparung erzielen kann, wenn wir mal sehr, sehr konservativ sind, sind das immer noch sechsstellige Beträge.
Neben der Wasserkühlung setzen die Systemingenieure auf ein intelligentes Prozessormanagement. Es sind nicht immer alle Prozessoren gefragt. Wenn die Grafik-Koprozessoren gerade voll beschäftigt sind, trödeln die Kerne des Hauptprozessors so vor sich hin. Die laufen da nicht mehr, wie bisher, einfach im Leerlauf weiter, sondern werden kurzzeitig abgeschaltet. Bei anderen Rechenschritten, die nicht die volle Rechenkraft erfordern, werden die Prozessoren um 20-30% gedrosselt. Das senkt den Stromverbrauch. Außerdem werden mehrere Rechner und Speichereinheiten im Verbund von nur einem großen Netzteil versorgt. Auch das spart Energie. Und letztlich ist der Standort des Rechenzentrums auch noch ein Faktor, der die Energiebilanz des Rechenzentrums insgesamt beeinflusst.
Wenn ich natürlich relativ nah dort rangehe, wo Strom erzeugt wird, beispielsweise in dem Umfeld von Windparks, dann kann ich natürlich einerseits Leitungsverluste nochmal vermeiden und ich kriege auch nochmal eine andere Wirtschaftlichkeit hin, weil ich natürlich Strom, der dort erzeugt wird, auch nochmal zu viel günstigeren Kosten nutzen kann. Also damit reduziere ich sozusagen auch den CO2-Footprint dessen, was an Energie reingeht.
Die Techniken, um den ökologischen Fußabdruck zu verkleinern, sind also ausgereift. In den Höchstleistungsrechenzentren werden sie teilweise schon seit einigen Jahren eingesetzt. Wieso haben sie sich dort so gut etablieren können, aber im konventionellen Rechenzentrumsbetrieb bei den normalen Clouds noch nicht, Peter?
Ja, das hat gleich mehrere Ursachen. Bei den Supercomputern, da sind die Entwickler und Betreiber an technische Grenzen gestoßen. Einen einzelnen Supercomputer mit 70 Megawatt zu betreiben, das funktioniert auf Dauer einfach nicht. Will man aber dennoch dauerhaft Exaflops-Rechner betreiben, geht das eben nur mit Warmwasserkühlung, mit Optimierung der Prozessorknoten gemeinsamen Netzteilen. Wenn da nicht der Energieverbrauch drastisch reduziert wird, bekomme ich eben einfach für diesen Rechner die Rechnerleistung nicht hin. Das sieht in konventionellen Rechenzentren etwas anders aus. Da kann ich die Rechner für die Cloud, fürs Videostreaming oder fürs Data Mining einfach weiter betreiben, auch wenn der Energieverbrauch von Jahr zu Jahr leicht ansteigt. Aber es kommt eben keine kritische Grenze, eine Grenze, bei der man dann sagen würde, Mensch, das ist jetzt ein Energieverbrauch pro Rechner, den kriegen wir nicht mehr gehandelt. Ja, und so sah bisher die Situation aus, aber die ändert sich eben massiv.
Und was ist da die Motivation? Was treibt die Entwicklung an?
Also die Strompreise, obschon die immer noch günstig sind, die werden allein keinen Wandel und kein Umdenken herbeiführen, aber sie spielen zunehmend eine Rolle. Ein starkes Motiv ist da der Platzbedarf. Rechenzentren müssen mit weniger Platz pro Server auskommen. Die sogenannte Baudichte, die erhöht sich nämlich. Und einfach anbauen oder größer bauen, das funktioniert in vielen Fällen eben nicht. Wenn aber mehr Server und mehr Speichereinheiten auf derselben Fläche stehen sollen, dann muss stärker gekühlt werden. Und da stößt eben Luftkühlung an Grenzen. Warmwasserkühlung schafft das, aber Warmwasserkühlungen sind teurer beim Einbau. Also da geht es primär darum, mit dem vorhandenen Platz auszukommen, weniger ums Energiesparen. Das Energiesparen ist dabei so eine Art Kollateralnutzen.
Aber gehen die Diskussionen um die Klimakatastrophe, um die Erderwärmung an den Entwicklern und Betreibern von Rechenzentren einfach spurlos vorbei?
Nein, im Supercomputerbereich ist das auf gar keinen Fall so. Da ist tatsächlich Energiesparen schon seit vielen Jahren Thema. Die Organisatoren der Top 500-Liste, also der Liste mit den schnellsten Supercomputern der Welt, die haben dem ja auch schon vor vielen Jahren Rechnung getragen. Da haben sie nämlich die Top Green 500 eingeführt, die Top Green 500. Also die Höchstleistungsrechner stehen da in der Liste, die am wenigsten Energie pro Rechenschritt verbrauchen. Und in wissenschaftlichen Rechenzentren, da ist das schon seit einigen Jahren Thema. Da engagieren sich ja auch viele Computerwissenschaftler sehr intensiv, um die Klimakatastrophe abzuschwächen, vielleicht sogar in größeren Teilen verhindern zu können.
Peter, das Internet als großer Stromfresser, das wird sehr unterschiedlich bewertet. Da gab es in der jüngsten Vergangenheit regelrechte Skandalgeschichten, aber auch immer wieder den Hinweis, so richtig bekommen wir den Stromverbrauch fürs Streamen, fürs Mailen und so weiter überhaupt nicht berechnet. Wie wirkt sich denn diese Diskussion auf die Rechenzentren bei den Internetknoten aus?
Ach, die sind eigentlich schon katholisch, wenn man das mal so sagen darf, wenn ich mir das CERN im reformierten Genf anschaue oder das DECIX in Frankfurt am Main oder das AMSIX in Amsterdam oder NetNOT-EX in Stockholm. Also diese Internetknotenrechner, die haben sehr früh mit dem Internetboom zur Jahrtausendwende schon auf Energiespartechniken gesetzt und die haben auf erneuerbare Energien gesetzt. Natürlich verbrauchen Internetknoten Strom. Die Frage, die dann aber immer wieder gestellt wurde, die hieß dann, verbrauchen Sie mehr Strom für Ihre Dienstleistung als alternative Dienstleistung? Und die Antwort schoss dann gleich hinterher, eine Videokonferenz verbraucht weniger Energie als die Zugfahrten aller Teilnehmer. Das Problem dabei ist aber die Fragestellung. Letztlich muss es doch darum gehen, so wenig Energie für einen Rechenschritt wie möglich aufzuwenden, Speicher so energetisch schonend wie nur eben möglich zu betreiben. da muss das Optimum an Energieeinsparung her. Und wir dürfen uns eben dann nicht zurücklehnen und uns loben, so in der Art, wir sind doch immerhin schon klimafreundlicher als die Alternativen.
Über Energiesparen in Rechenzentren und im Internet sprach ich mit Peter Welchering. Vielen Dank.